Denn um es einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und damit begrüßen wir euch zur ersten Folge von Pixel und Papier.
Pixel und Papier.
Wer ist denn eigentlich ihr? Fragt ihr euch jetzt? Oder wer ist wir? Oh Gott, wie rum müsste ich es richtig sagen?
Wer ist wir?
Wer ist wir? Wir sind meine Wenigkeit der Matze und als zweites mit dabei
der Wally oder auch Wolfgang genannt.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist die erste Folge eines brandneuen Podcasts, den ihr euch gerade anhört. Und wie ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller namens Friedrich Schiller schon mal gesagt hat, das waren die Worte, die ich euch gerade vorgelesen habe, könntet ihr schon ein bisschen erkennen und vielleicht auch anhand des Titels und des Klappentexts, den ihr euch durchgelesen habt, bevor ihr den Podcast angeklickt habt, wisst ihr ja schon, worum es geht in Pixel und Papier, denn es soll ums Spielen gehen. Und zwar in allen Facetten, die dieses Wort beinhaltet. Nicht nur Computerspiele im Allgemeinen. Es darf um alles gehen, was mit Spielen zu tun hat. Es darf um Spielzeug gehen, es darf um Computerspiele gehen, es darf um Brettspiele gehen, es darf um Pen and Paper gehen. Habe ich was vergessen? Fällt dir noch was ein?
Machen wir auch Sandspielzeug? Nein, Schmarrn.
Wir machen auch Backförmchen, ein Backförmchen-Review.
Man muss dazu sagen, wir haben schon, es ist nicht unser erster Podcast, wir haben jetzt vor kurzem tatsächlich pünktlich vorm vierten Geburtstag unseres Podcasts
den Podcast beendet.
Einen Destiny 2 Lore-Podcast beendet, wo wir uns mit der sehr tiefgründigen Story von Destiny 2 beschäftigt haben. Und genau. Für all die Menschen, die mit dem Spiel nichts anfangen konnten oder das irgendwie ja denken, ah, da geht es ja eh nur um irgendwelches Abschießen oder so. Nein, das Spiel hat tatsächlich viel, viel Story versteckt und davon sind wir beide auch so ein bisschen Fans, uns mit Stories von Videospielen zu beschäftigen. Also das wird auch einen Part spielen, weil also ich bin zumindest der Meinung, ich habe zwei Möglichkeiten, ich renne durch ein Spiel und versuche so schnell wie möglich das Ende zu erreichen, oder ich tauche so ein bisschen in der Welt ab und erkunde das, was sich so die Entwickler so ein bisschen dabei gedacht haben dabei, oder was steckt denn hinter dieser Welt. Und da habe ich später tatsächlich zwei Beispiele schon dabei im Gepäck von Spielen, die ich gerade spiele. Ansonsten
genau, da hat Wally was Richtiges angesprochen. Damit möchte ich nämlich alle Zuhörer vom alten Podcast, der hieß Geistergeschichten, falls ihn jemand von euch noch nachhören möchte, der Geistergeschichten-Podcast bleibt weiterhin online, möchte ich gerne begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr diesen Weg mit uns in den neuen Podcast geht. Wir sind gespannt, wo es hinführt. Wir hoffen, es gefällt euch weiterhin, wie auch der andere Podcast gefallen hat. Genau, das war mir einmal wichtig, das extra zu machen, weil immerhin seid ihr teilweise 4 Jahre schon bei uns dabei und das ist natürlich immer sehr schön, wenn Leute auch neue Ideen mittragen. Aber zu neuen Ideen grenzen wir vielleicht mal ein bisschen ein, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen, damit die Leute relativ früh schon eine Idee bekommen, ob das was für sie ist, was wir hier eigentlich vorhaben. Wir hatten ja schon immer das Thema Lore und das hat uns sehr viel Spaß gemacht und das Thema Gaming per se. Uns hat aber jetzt über die 4 Jahre auch so nicht gestört, aber wir haben festgestellt über die 4 Jahre, dass dieses Festlegen auf einen sehr kleinen Themenbereich uns eigentlich stört, weil es gibt so viele tolle Dinge da draußen, die mit dem Thema Gaming zu tun haben, über die man sprechen kann. Und dadurch, dass wir uns auf nur ein Spiel fixiert haben, konnten wir das immer nicht so ausleben. Und deswegen jetzt halt dieser Neustart mit einem anderen Podcast, wo es viel allgemeiner ums Thema Gaming gehen soll. Was wir aber auf jeden Fall nicht werden wollen, ist auch ganz wichtig, wir machen keine Spiele-Reviews oder irgendwie, wir wollen auch nicht up-to-date sein und immer die neuesten Dinge berichten, weil wir das nicht sind. Und da gibt's auch Podcasts, die können das viel besser, die machen das schon sehr lange und die sind da einfach viel besser für gedacht als dieser Podcast. Also erwartet hier keinen News-Podcast. Natürlich werden wir uns vielleicht auch mal mit irgendwelchen Diskussionen, die gerade anstehen in der Branche oder so, beschäftigen, klar. Aber das ist nicht unser Hauptaugenmerk, das ist ganz wichtig.
Genau, also wir machen keine Reviews, wir reden über Spiele.
Genau.
Aber wir werden uns jetzt nicht sofort immer jedes neueste Spiel irgendwie holen und, wie Matze schon gesagt hat, drüber berichten, weil zum einen muss man sagen, dass wir ein Hobby-Podcast sind, ja. Also wir verdienen kein Geld mit unserem Podcast und dementsprechend können wir uns auch nicht,
so viel Zeit also damit
wir finanzieren dafür nehmen. Uns nicht, genau. Refinanzieren uns nicht sozusagen. Und zum anderen, ich weiß nicht, schlägt da auch irgendwie mein Herz nicht danach. Also irgendwie, ich habe manchmal so Momente, wo ich irgendwie ein Spiel auspacke, das, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist und dann kann man da auch mal drüber reden. Oder vielleicht schlagt ihr auch mal Spiele vor, die irgendwie älter sind oder, keine Ahnung, es kann auch ein neues Spiel natürlich sein. Also wir wollen auch natürlich in den Austausch mit euch treten.
Ja. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir mit euch interagieren können, fragen können, was sind eure Spiele des Jahres zum Beispiel auch, sowas könnte ich mir vorstellen, irgendwie, wenn ein altes Jahr zu Ende geht, so demnächst, könnte man auch sowas starten, was sind unsere Spiele des Jahres, warum, was war cool, was ist uns irgendwie hängen geblieben, also wir haben ja eine Bandbreite an Möglichkeiten, was wir abdecken können und wollen. Grundsätzlich so genau. zum rein organisatorischen des Podcasts oder wolltest du vorher noch was loswerden zu den Themen?
Ich wollte sagen, also wie Mats schon mal gesagt hat, damit es nochmal klar wird, es beschränkt sich nicht nur auf Computerspiele, weil wir beide einfach Menschen sind, die grundsätzlich gern spielen. Das sind so Sachen wie Pen and Paper, das sind Sachen wie einfach Brettspiele. Ich war zum Beispiel gestern auf einer Brettspielemesse in Augsburg und habe da viele tolle neue Spiele entdeckt und über solche Sachen wollen wir einfach gerne mit euch reden, über das Spielen an sich.
Genau. Jetzt muss ich meinen Gedankenfaden wiederfinden. Jetzt habe ich dir so aufgeregt zugehört und wusste nicht mehr, was ich eben sagen wollte. Nö, ist weg. Mit was hatte ich eben angefangen?
Und ich warne euch jetzt schon mal vor, bevor du jetzt das sagst. Es wird viele, viele schlechte Wortspiele geben.
Ach so, ja, das ist besonders, Wardy ist da sehr gut drin. Wir haben beide unsere Talente. Seins sind die schlechten Wortspiele. Ich bin aber auch nicht schlecht drin, also erwartet Großes. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Wo ging es denn drum, bevor du jetzt nochmal den Satz aufgegriffen hast? Ich habe irgendeinen Satz angefangen. Ich könnte jetzt nachhören, aber ich habe keine Lust zu. Da dürft ihr euch auch dran gewöhnen. Manchmal wird es auch einfach, also genau, wir können auch
konfus.
Organisatorisches. Ha, ich habe den Bogen wieder gekriegt. Organisatorisches zum Podcast. Wir planen alle 2 Wochen eine Folge rauszuhauen und sie wird so immer, wir werden uns da an den alten Podcast-Zeiten orientieren, immer so um und bei eine Stunde. Es kann sein, dass jetzt die erste Folge nicht so lang wird, weil es eine Vorstellrunde ist, also eine Vorstellfolge und wir euch nicht gleich mit einer Stunde Podcast überrollen wollen, aber so, das ist so die Zielsetzung. Kann mal länger sein, kann mal kürzer sein, je nachdem, was wir vorbereitet haben, zu vorbereitet. Übernehmen wir auch etwas, was wir über die 4 Jahre im alten Podcast gelernt haben und das ist, wir überraschen uns gern gegenseitig. Das heißt, es gibt bei uns kein Skript, wir bereiten nichts vor, also nein, stimmt nicht, wir bereiten jeder schon was vor, aber das weiß der andere nicht. Also wir, ich sage, es gibt irgendwelche besonderen Themen, dann kommunizieren wir das vorher, wie zum Beispiel beim Jahresrückblick oder so, das würden wir natürlich vorher kommunizieren, da müssen wir uns beide drauf vorbereiten. Aber ansonsten gehen wir eigentlich immer in eine Folge rein und sagen, wir wollen irgendwie miteinander quatschen und ihr seid Teil davon und so soll es sein. Wir lesen kein Skript ab, sondern die Unterhaltung und die Themen ergeben sich dann so im Gegeneinander zuspielen und gegenübersitzen und quatschen. Ja, das glaube ich ist erstmal alles soweit zum Podcast. Wollen wir noch was zu uns sagen? Wir sind beide, hatte Wally eben schon angewähnt, ist auch ein schönes Wort, nehme ich in meinen Wortschatz auf. Wir sind beide natürlich, da wir diesen Podcast nur hobbymäßig betreiben, noch berufstätig, Vollzeit berufstätig. Deswegen auch die 2-Wochen-Taktung, weil es ja doch immer ein bisschen Zeit braucht, einen Podcast vorzubereiten, aufzunehmen, zu schneiden. Genau. Leben der eine im Norden, der andere im Süden Deutschlands. Das heißt, nur dass ihr es einmal wisst, dieser Podcast wird immer, wir sitzen uns nicht physisch gegenüber und reden mit euch, sondern wir sehen uns halt via Kamera, damit wir miteinander gut interagieren können und nehmen dann diesen Podcast für euch auf. Ja.
Genau. Falls mir mal ein bisschen, aber eigentlich bin ich nicht der Mensch, der im Dialekt redet, aber ich komme aus Bayern. Also falls ihr was gegen Bayern habt, sucht euch einen anderen Podcast. Nein, Schmarrn.
Genau. Dann gibt's den hier nicht für euch.
Es kann mal sein, dass irgendwie der ich so ein bisschen in Dialekt abrutsche oder so, oder manchmal mache ich das auch absichtlich, dann damit müsst ihr klarkommen. Ansonsten, ich bin, das will ich noch erwähnen, ich beschäftige mich auch so ein bisschen beruflich mit dem Thema Spiel, und zwar mit Kindern, weil ich bin nämlich Erzieher. Ja, und werde aber jetzt keine, vermutlich nicht über Kinderspiele irgendwie, also das Thema ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen, aber wer weiß, ich werde es jetzt mal nicht.
Wer weiß, wo wir landen, genau. Alles ist möglich.
Ja.
Aber da habe ich doch schon mal direkt eine Einstiegsfrage an dich. Du warst auf einer Brettspielmesse.
Ja.
Wie war's?
Sehr gut.
Ich war noch nie auf einer.
Sehr gut. Das war jetzt meine erste richtige Brettspielmesse. Mhm. Wo auch Firmen da waren, die ihre, die so professionelle Stände hatten mit Menschen, die da arbeiten, also Cosmos zum Beispiel, Hansen Glück, Asmodee und so, die dann auch ihre Spiele erklärt haben, die sie da mitgebracht haben sozusagen. Aber es gab auch eine zweite Halle, die komplett nur mit Tischen und Bänken voll war, wo du dir Brettspiele ausleihen konntest. Und da einfach spielen konntest mit Leuten, die da waren. Und es gibt Menschen, also wir sind da schon hin im Gedanken, okay, wir spielen, aber ich habe mich wie ein Anfänger gefühlt, weil es gibt Menschen, die hatten Wahnsinn, die hatten Brotzeit und alles Mögliche dabei, und es sah richtig professionell aus, so nach dem Motto, okay, die sind jetzt hier und wollen den ganzen Tag spielen sozusagen.
Wir wohnen jetzt hier, genau. Genau.
Die Messe war die Spielwiesen in Augsburg. Ich habe das selber schon mal beruflich gemacht, und zwar habe ich Jugendarbeit in Neu-Ulm gemacht, in Bayern. Und Neu-Ulm hat auch, also die evangelische Jugend Neu-Ulm, ein Brettspielefest, das heißt Komm, spiel mit, das ist einmal im Jahr, immer zwei Tage, wo du einfach kommst und auch eben spielst. Also die haben, weiß nicht, wie viel es mittlerweile sind, wir hatten 2.500 Brettspiele, die wir halt dann quasi ausgebreitet haben, und die Menschen konnten kommen und einfach die Spiele spielen.
Cool.
Aber es, genau, die zur Spielwiesen, das war interessant. Wir haben uns viele, viele Spiele rausgesucht, die wir uns tatsächlich auch kaufen oder auf den Weihnachtswunschzettel stellen wollen. Und meine Frau hat gesagt, ich soll erwähnen, dass sie in einem Spiel gewonnen hat, weil sie hat nämlich ein wahnsinniges Würfelpech, und es war ein Würfelspiel, und sie hat uns alle fertig gemacht, und sie hat gesagt, was ihr redet über Spiele, erzählt bloß, dass ich da gewonnen habe.
Okay, das ist, was ist das, ist hier ein Spiel besonders hängen geblieben von der Messe?
Ja. Obwohl es wahnsinnig konfus war, das Spiel heißt Treos, ist ein, ich weiß gar nicht, wie man die Spielekategorie nennt, jetzt schon gut vorbereitet. An sich ist es ein bisschen ein komplexeres Spiel. Ich würde es eher so in die Kategorie Kennerspiele einordnen. Das klingt wahnsinnig kompliziert von den Regeln, aber wenn du es mal spielst, ist es eigentlich total einfach. Da geht es darum, dass du, also es ist ein Mittelalter-Setting, dass du eine Figur aus dem Mittelalter spielst, die versucht, Aufträge und Missionen zu erfüllen. Also jeder fängt zum Beispiel an mit dem Auftrag, bring einen Sack Hirse in die und die Stadt sozusagen. Das musst du dann erfüllen. Du kannst dich bewegen. Das geht hauptsächlich dann darum, dass du quasi geschickt dich durch die verschiedenen Wege oder Wasserwege bewegst. Und du kannst andere an ihrer Bewegung hindern, indem du so verschiedene Weglagerer verschiebst auf dem Spielbrett, wo man dann nicht durchgehen kann. Also du kannst ihnen den Weg versperren sozusagen. Mhm. Ja, genau.
Okay.
Das ist hängen geblieben.
Klingt spannend.
Und eigentlich auch noch diverse kleinere Spiele. Aber das wäre jetzt zu lang, um drüber zu berichten.
Ja, da muss ich mir auf jeden Fall auch mal geben, so eine Spielemesse. Ich glaube, das ist echt spannend. Und ich bin immer so... Ich bin halt so jemand, der im Spieleladen hoffnungslos überfordert ist. Gerade wenn es dann noch ein relativ umfangreiches Spielgeschäft ist, wo es so Brettspiele und so gibt, dann stehe ich davor, und wenn ich's, also ich bin halt so ein klassischer Mensch normalerweise, ich kaufe Dinge nach dem Aussehen. Das kannst du bei Spielen aber nicht machen, weil die sehen alle toll aus. Dann würdest du einfach mit dem Arm voller Spiele wieder rausgehen, hättest einen halben Laden gekauft.
Ja, das stimmt.
Und dann bin ich immer sehr überfordert dabei, neue Spiele auszusuchen. Also ich bin da immer froh, wenn da oftmals natürlich fähiges Personal arbeitet, was dich dann irgendwie so ein bisschen mit 2, 3 gezielten Fragen in eine Richtung lenken kann, was könnte was für dich sein. Oder was dir auch einfach sagt, hey, das Spiel wird gerade super gehypt, das ist gerade neu, nimm das mal mit. So. Weil sonst fühle ich mich da immer sehr verloren in so Läden. Bin da, weiß ich nicht, nicht gut drin, Spiele auszusuchen. Deswegen ist aber gerade so eine Spielemesse, glaube ich, ganz cool, weil da die Leute ja dann auch, gerade wenn es so ist wie bei dir, die Spiele halt erklären können, einfach schnell, und dann weißt du schon, klingt es cool oder klingt das halt blöd, und wenn ich erstmal irgendwie eine halbe Stunde mehr Anleitung durchlesen muss und stell dann fest, ist blöd, ja, das ist halt richtig unpraktisch, ne?
Ja.
Aber das klingt ganz geil.
Ja, aber mir geht's ganz genauso. Wir haben in München einen Laden, ich sage immer liebevoll der Nerdladen dazu, heißt eigentlich, ich glaube, Funtainment oder so, wenn ihr den kennt. Und eigentlich ist es nicht ein Laden, aber es ist schon ein Laden, aber insgesamt haben die 3 oder 4 kleine Läden, also kleine Räume sozusagen, also direkt nebeneinander in verschiedenen Gebäuden, wo du dann hin und her laufen kannst. Und das ist aufgeteilt nach Themen. Also es gibt ein Brettspiel-Dings, es gibt eins zum Thema so Tabletop und Rollenspiele. Dann eine Ecke, glaube ich, mit so Trading Card Games oder sowas wie Magic und so. Und ja, ich kann mich da schon sehr, sehr lange drin verlieren und schaue mir dann ein Spiel am anderen an und stell fest, auch zum Thema Pen and Paper zum Beispiel, wie viele unterschiedliche Pen and Papers das es gibt, von denen ich teilweise noch nie irgendwas gehört habe. Ja,
stimmt.
Und
da gibt's absurd viele, ja.
Ja, das ist Wahnsinn.
Apropos Pen and Paper, ist ein guter Stichpunkt, gutes Stichwort. Da komme ich nämlich gerade aus einer neuen Erfahrung, was das Thema Spielen angeht. Ich bin schon seit jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt Pen and Paper spiele, also noch nicht absurd lange, aber bestimmt schon so 8 bis 10 Jahre insgesamt mit Pause dazwischen, aber so zeitlich, ja.
Das ist nicht für mich die Frage, die ich für dich mitgebracht habe. Aha. Was hat dich vom schwarzen Auge zu Dungeons and Dragons bewegt?
Genau, also ich bringe meinen ersten Satz zu Ende. Ich spiele jetzt seit 8 bis 10 Jahren ungefähr Pen and Paper, habe angefangen mit DSA, was eigentlich nur daran lag, dass in meinem damaligen Freundeskreis Leute einfach DSA gespielt haben. Deswegen habe ich mit DSA angefangen und habe mir das nicht irgendwie aktiv ausgesucht, sondern ich hatte halt Pen and Paper immer schon gehört. Man hat mal Videos geguckt über verschiedene Systeme. Rocket Beans waren da ja auch ganz gut drin in ihren Pen and Paper Geschichten. Die waren ja auch immer sehr lustig und immer selbstgeschriebene Regelwerke, beziehungsweise immer dieses Prozentuale, auf dem das ja basiert. Und dann fand ich das auch spannend, habe das mal ausprobiert und bin dann mit DSA 5 gestartet damals, also mit dem neuesten, mit der neuesten Version. Hab dann jetzt irgendwie so, bestimmt so 3 Jahre Pause gehabt und bin dann jetzt wieder über Umwege und Freunde im Freundeskreis und davon entfernte Freunde wieder zu DSA gekommen, aber die spielen allerdings DSA 4.1, also eine Version davor. Und das war halt eigentlich immer so das, also klar, ich kannte das so aus den Videos, die ich gesehen habe, aber zum selber spielen hatte ich halt nur DSA. So, und dann war jetzt der Umstand, dass die Person, die bei uns meistert in DSA, gerade Vater geworden ist. Falls ihr das über Umwege hört, nochmal Glückwunsch. Und dementsprechend natürlich keine Zeit mehr hat zu meistern jetzt gerade. Und er meinte halt so, ja, du, dieses Jahr, also das war so, der Stand war so Oktober rum, Anfang Oktober, dieses Jahr wird das nichts mehr bei mir mit Spielen. Ich hab da, geht nicht. So, dann war ja auch völlig fein. Deswegen ist aber gerade unsere DSA-Gruppe halt zum Erliegen gekommen. Wir suchen zwar einen neuen Meister, aber das gestaltet sich immer schwierig gefühlt bei Pen-and-Paper-Runden. Vor allen Dingen, weil wir eigentlich jemanden haben wollen, mit dem wir auch am Tisch wieder spielen können. Das heißt, wir sind auch lokal gebunden. Genau. Und dann habe ich jetzt angefangen, es gibt ja Discord-Server, D&D fand ich immer interessant. Dann habe ich mal einen One-Shot gespielt. Es ging so 2, 3 Stunden. Und hab auch schon seit jetzt einer längeren Zeit, höre ich schon die Dice Actors, falls ihr sie kennt, falls ihr das hört, das ist ja auch ein Podcast, Grüße, die auch D&D spielen. Und ich kenne natürlich auch Baldur's Gate und ich habe den Film geguckt, also ich habe schon ein bisschen Berührungspunkte mit D&D. Und gerade bei dem One-Shot ist mir aufgefallen, dass D&D einfach viel einfacher ist vom Einstieg, also viel anfängerfreundlicher. Du musst nicht so viel Regeln kennen, es ist viel entschlackter, es ist einfach viel mehr für Action, also für so straight, schnelle Action gemacht. Und das habe mir ein bisschen gefehlt, weil DSA ist doch tatsächlich sehr umfangreich, was positive und negative Aspekte hat. Du kannst dich in diesen Regeln verlieren. Du kannst, wenn du die ganzen Regeln kennst, dir natürlich auch Charaktere bauen, die super absurd stark sind, einfach nur, weil sie gewisse Sachen kombinieren, die gut funktionieren. Aber es ist auch sehr overwhelming am Anfang und ich fühlte mich da immer so ein bisschen überfordert. So, und du musst auch super viel beachten im laufenden Spiel, was auch manchmal das Spiel so ein bisschen stockig werden lässt und so. Deswegen wollte ich mal was Neues ausprobieren und habe jetzt halt eine D&D-Gruppe gefunden bei mir vor Ort, lokal am Tisch, was ich auch schön finde, weil klar, online ist das eine, aber ich spiele halt viel PC grundsätzlich in meiner Freizeit. Und dann ist so dieses kein Bildschirm vom Gesicht haben, mal wieder am Tisch sitzen, mit Menschen zusammenspielen und wirklich nur in deinem Kopf die Dinge zu erleben, ist total schön, ohne visuelle Reize einfach. Das macht so den Kontrast tatsächlich sehr aus, den ich mag. Ja, und wem es sagt, ich meine, wir werden ja einige haben, die Pen and Paper kennen, wem das was sagt, was wir spielen. Wir spielen Strixhaven, Curriculum of, heißt es Curriculum of Strixhaven? Irgendwie so. Was tatsächlich eigentlich so, man darf es eigentlich nicht so nennen, aber um es zu erklären, sage ich, es ist Harry Potter in D&D. Das ist eigentlich mal entstanden, um Magic und D&D mit zu verschmelzen. Also da finden auch diese, wie heißt das in Magic, die, wo die Länder auch zugehören, die Elemente sozusagen, heißen die Elemente, finden sich auch wieder in diesen, in den Colleges, die es an dieser Strixhaven Uni gibt. Und du bist da aber halt eigentlich einfach ein Student einer magischen Uni. Also deswegen ist der Vergleich zu Harry Potter halt auch gegeben. Natürlich ist es nicht Harry Potter, aber das erklärt es einem relativ gut. Und da hatten wir heute nämlich gerade unseren ersten Abend, unsere erste Session. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es, und das wusste ich gar nicht, dass mir das so gut gefällt, weil die Gruppe auch sehr viel rollenspiellastiger ist. Die andere Gruppe ist eher so ein bisschen zielorientierter, manchmal meistens weniger Rollenspiel, mehr Kämpfe, so. Und die Gruppe jetzt ist viel, viel Rollenspiel, viel mehr in Richtung Rollenspiel ausgerichtet. Das mag ich sehr gerne, weil ich einfach auch gerne dieses in Charaktere schlüpfen und die verkörpern, mache ich einfach sehr gern.
Noch zwei Begriffe, die der Matze benutzt hat, für die Leute, die sich nicht so mit Pen and Paper auskennen. Also Meistern heißt natürlich, das ist einfach der Spielleiter. Es gibt immer einen, der die Geschichte erzählt sozusagen und den Spielern, die Spieler durch das Abenteuer führt. Und das zweite ist One-Shot. One-Shot ist einfach nur ein einmaliges Abenteuer, das du mit einem Charakter spielst, der, also wirklich einfach nur diese 2-3 Stunden und das war's dann. Genau. Während die zweite Möglichkeit ist, einen Charakter zu benutzen und ein Abenteuer, das einfach über mehrere Abende, Nachmittage, was auch immer geht, Wochen, Monate, Jahre.
Das, was wir jetzt zum Beispiel machen, dieses Strixhaven begleitet dich ja praktisch bis zu deinem Abschluss. Das sind also mehrere Studienjahre. Das wird auch erstmal, also wenn man jetzt Zeiten mal kurz, wir haben jetzt heute 5 Stunden gespielt und wir haben die Einführungsveranstaltung an der Uni und die erste Woche gespielt. Also jetzt kann man das ungefähr in Relation setzen, was ein kompletter Studiengang da an der Uni ungefähr an Zeit verschlingt. Das wird uns jetzt erstmal beschäftigen. Was aber auch der Sinn dahinter ist. Ne? Wir wollen auch natürlich damit viele Abende füllen. Gut, kleine Empfehlung von mir ist da, wenn ihr euch dafür interessiert, grundsätzlich, egal ob es jetzt DSA ist oder D&D oder wahrscheinlich auch Pathfinder oder alle anderen großen Systeme, guckt nach Discord-Servern. Es gibt, ich bin auf einem für das DSA auf jeden Fall, gibt es deutschsprachige, englischsprachige, was auch immer. Es gibt auch für D&D einen deutschen Community-Server, wo man dann auch Gruppen findet, wo auch Online-Gruppen geleitet werden, wo man sehr gut auch One-Shots spielen kann, einfach innerhalb dieses Discord-Servers, um mal auszuprobieren, mag ich das System überhaupt? Gefällt mir das? Ist das was für mich? Das würde ich eh empfehlen. Guckt euch das mal an, hört euch eine Folge an, spielt mal einen One-Shot, dann wisst ihr, ob das Setting euch auch zusagt.
Da muss ich jetzt nochmal auf die Spielemesse zurückkommen. Ein lustiger Moment war, es gab einen Stand mit Würfeln.
Oh, das wäre ja mein Stand gewesen.
Ich war auf dieser Spielemesse mit meiner Frau, die eine Kita-Leitung ist, mit 2 ihrer Arbeitskolleginnen sozusagen, also 3 Erzieherinnen, die nicht sowas machen, also spielen gern Brettspiele, aber Pen and Paper noch nie irgendwas gehört haben oder so, und die mich dann wirklich sehr entgeistert angeguckt haben, als ich mich wie so ein kleines Kind über die vielen, vielen Würfel gefreut habe, in unterschiedlichen Farben, Größen und was weiß ich nicht noch alles. Und ich war da auch ein bisschen länger an dem Stand.
Für die ist es doch dann wahrscheinlich auch schon, also wenn ich jetzt nur Brettspiele gewohnt bin, ist ja für die ein 20-seitiger Würfel schon erstmal fragwürdig und überhaupt erstmal zu begründen, warum brauche ich das? Oder ich kenne kein, also ich kenne kein Brettspiel, wo es andere Würfel gibt, außer 6-seitige. Es gibt es bestimmt, klar.
Doch, ich habe tatsächlich, aber spontan keins. Das spiele ich mit meinem Sohn super oft und super gerne. Und zwar das gute alte Kniffel, und da gibt es Kniffel extrem. Und dieses Kniffel extrem hat einen 10-seitigen Würfel als 6. Würfel dabei. Und mit dem, da gibt's halt dann einfach statt diesen normalen Sachen, die du beim Kniffel machst, es gibt zum Beispiel dann einfach eine noch größere Straße, also quasi von 1, von 0 bis 5, von 1 bis 6 oder was auch immer, oder von 1 bis 7 sozusagen, von 0 bis 6 oder von 1 bis 7 und so Sachen. Also dieser Würfel ist da schon gut eingebaut und bringt einfach nochmal, macht das Spiel einfach ein bisschen abwechslungsreicher, aber natürlich auch länger. Also Kniffel ist, kann auch schon lang dauern.
Ja, aber ansonsten, also deswegen, das alleine meine ich so, ne? Also so irgendwie eine ganze Auslage an Würfeln ist dann erstmal per se ein bisschen verwirrend, wenn man sonst nur aus dem Brettspielbereich kommt. Ich gerade habe heute aber auch festgestellt, ich muss nächste Woche auch erstmal, also ich komme aus der Nähe von Hamburg, ich muss nächste Woche auch erstmal nach Hamburg rein, zu Atlantis, so heißt nämlich der Nerdladen in Hamburg, und mir erstmal noch ein paar D8 kaufen, weil die braucht man in DSA nicht und die habe ich nicht. Die braucht man in D&D aber öfter. Und jetzt muss ich mir noch ein paar D8 besorgen. D20, D6 habe ich, also W20, W6 kann man natürlich auch sagen. Aber D8 und D4 fehlt mir noch.
Genau, also ich bin auch großer Dungeons & Dragons Fan. Aus dem Grund, weil es einfach tatsächlich vielfältig ist. Es kann schon auch regellastig werden, aber es bietet einfach wahnsinnig große Möglichkeiten, einfach ganz tolle Geschichten zu erzählen oder zu erleben. Ich bin so vom Setting her, neben dem klassischen, bin ich ein Ravenloft-Fan. Ravenloft ist die Domäne von Strahd, dem Vampir sozusagen. Da gibt's auch das große Abenteuer Fluch des Strahd und ich liebe dieses Abenteuer, weil es einfach so ein bisschen dieses, also es verknüpft so ein bisschen Dungeons and Dragons mit, ich würde jetzt nicht sagen Cthulhu, aber so ein bisschen noch Horrorelementen, und das ist einfach ziemlich atmosphärisch. Also da kann man einfach wahnsinnig eine tolle Atmosphäre aufbauen und das ist einfach gut geschrieben. Also das mag ich sehr gern. Ich gucke natürlich sowas wie Critical Role, und auch deutschsprachige Pen-and-Paper-Gruppen immer wieder mal, weil es einfach interessant ist. Ich finde ein bisschen schade, dass es natürlich durch Critical Role auch so ein bisschen, also ich mag das, was du auch gesagt hast, dieses Rollenspielen, aber es gibt leider diesen Effekt, dass Menschen die Erwartung haben, dass es mindestens genauso gut ist wie das, was sie da in diesem Stream sehen sozusagen, von Menschen, die das natürlich auf einem ganz anderen professionellen Level machen. Darauf muss man sich einlassen, das wird es nicht sein, aber es kommt natürlich immer auf jeden einzelnen Menschen an. Was ich ein bisschen schade finde bei so Pen and Paper, sind so Menschen, die aus dem Computerspielbereich kommen und so Powergamer sind, die darauf ausgelegt sind, dass ihr Charakter jede mögliche Lücke findet, um so stark wie möglich zu sein, und eigentlich dann alles gefühlt alleine wegmacht. Da spiele ich lieber den Charakter, der seine Schwächen hat und irgendwie ich damit klarkommen muss. Ein schlechter Wurf heißt nicht, dass das Spiel schlecht ist, sondern ein schlechter Wurf kann einfach einfach ein schlechter Wurf sein, aber für einen guten Story-Moment sorgen sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, gerade, also ne, Würfel erzählen ja die Geschichte, diesen Satz hatten wir heute auch am Tisch, und alleine durch schlechte Würfe können so einzigartig und auch vor allen Dingen lustige Situationen entstehen, die du dir auch einfach als Meister in der Situation gar nicht ausdenken kannst, ne? Also da passieren Dinge, wo du denkst, was? Das ist einfach sehr, sehr lustig. Ja, großer Fan auf jeden Fall. Und was man dazu noch eine kleine Anekdote, ich glaube, die Critical Role, sind die Critical Role Leute nicht eigentlich auch Synchronsprechende?
Ja.
Ja, also das ist halt immer, das ist ja genau das gleiche auch bei der deutschen Variante der Dice Actors. Wir reden von Synchronsprechern, die verdienen ihr Geld damit, dass sie ihre Stimme so verstellen können, dass sie in Charaktere schlüpfen können. Das machen die beruflich, ne? Da gehört auch eine gewisse Schauspielausbildung bei vielen dazu und so. Damit sollte man sich nie messen, ne? Es ist immer... also das darf nie der Standard sein sozusagen in eurem Kopf, weil dann werdet ihr auf jeden Fall enttäuscht, würde ich euch sagen.
Und die Menschen spielen tatsächlich solche Sachen auch regelmäßig und lang. Und wenn du jetzt, wie lange ist es bei Critical Role? 7 Jahre?
Ewig.
Ewig. Und wenn du 7 Jahre gefühlt jeden Donnerstag, also mittlerweile nehmen die ja irgendwie zu anderen Tagen auf, aber vorher war es jeden Donnerstag, mehrere Stunden ein Spiel spielst.
Bist du einfach sehr gut darin.
Bist du sehr gut drin und kannst einfach ganz anders drin aufgehen. Und ja, das muss man einfach vorher wissen.
Aber da muss ich auch noch sagen, also Pen & Paper grundsätzlich, da zwei Dinge, was in meiner Welt immer wichtig ist. Ich finde immer, ich bin immer gerne der, der einen Charakter spielt, der irgendwas Seltsames an sich hat. Seltsam nicht unbedingt negativ, sondern seltsam einfach im wirklich im wahren Sinne des Wortes seltsam. Also irgendwas, was nicht normal ist. Und das habe ich heute wieder gemerkt. Ich spiele jetzt einen Druiden, der auch so ein bisschen nicht so ganz sauber ist. Also so in seinem, also doch schon. Er hat schon gute Absichten, glaubt er, vielleicht weiß er selber noch nicht so genau, aber es sind so ein, zwei Dinge passiert, die ihn so ein bisschen vom ganz geraden Weg abbringen könnten, vielleicht in Zukunft. Das ist auch alles bewusst mit einem Fragezeichen. Das, zum einen habe ich ihn mir sehr offen gelassen, wo er irgendwann mal hintendiert. Und zum anderen habe ich auch gemerkt, ich habe mir halt schon sowas überlegt und das ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass der irgendwie besonders gut ist, sondern ich habe auch die Zauber, die ich aktiv habe und so, alle eher danach gewählt, wer dieser Charakter ist. Also ich bin sehr viel mehr darin, dass ich gucke, was repräsentiert mein Charakter für Werte und für Dinge und wo sind zum Beispiel auch die Zauber, die er oft nutzen würde, weil es einfach seinem Selbst entspricht, anstatt zu überlegen, ja, was könnte ich jetzt gebrauchen in dem kommenden Abenteuer? Das ist mir egal. So, es ist primär eher so, dass ich überlege, wer bin ich? Und das Ich muss ja dann in den Kontext passen und nicht andersrum. Ich passe mich ja nicht dem Kontext an. So. Das ist eigentlich eher so der Herangehensweise bei mir bei Pen & Paper grundsätzlich. Das hatten die DSA-Charaktere vorher auch schon. Und das hat jetzt auch der D&D-Charakter wieder. Genau.
Ja, ich bin tatsächlich einer dieser Menschen, die irgendwann immer die, also ich habe viel gemeistert schon und manchmal würde ich gern wieder so auf die andere Seite gehen, aber meistens bin ich dann derjenige, der sagt, okay, ich meister und ihr spielt und weil sonst will es ja keiner machen, aber ich mache es auch gern, weil ich einfach gern Geschichten erzähle.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass irgendwann der Schritt vom, wenn du viel gemeistert hast, zurück zum Spieler vielleicht auch einfach schwer fällt, oder?
Ja, das kommt drauf an. Also wenn man sich einfach auch mal zurücklehnen kann und genießen kann, ist das schon, glaube ich, ein Unterschied sozusagen.
Ja, das stimmt.
Aber
auch dazu könnt ihr uns ja gerne mal, wir haben uns noch gar nicht geeinigt, wo drauf, doch eigentlich schon, könnt ihr uns gerne mal bei Reddit, es wird bestimmt ein Reddit geben, ihr werdet ihn als Shownote unter der Folge finden. Damit habe ich gekonnt umschifft, dass ich noch nicht weiß, wie er heißen wird. Ihr findet uns aber trotzdem auf Reddit. Da könnt ihr uns mal schreiben, was ihr so Pen & Paper Empfehlung, was auch immer, Spiele Empfehlung, alles mögliche, was ihr uns schreiben wollt, mitteilen wollt, Feedback, was weiß ich, alles, denkt euch was aus, immer da rein. Ja, würde ich sagen, kommen wir von analogem Spiel zu digitalem Spiel.
Mhm.
Da hätte ich nämlich noch ein, ist jetzt keine Empfehlung, es ist ein Spiel, was ich jetzt mittlerweile wieder spiele oder eigentlich zwei, wobei ich eins mehr in den Vordergrund stellen möchte. Ich bin nämlich ein großer Freund von, und ich weiß gar nicht, welchem Genre sie original überhaupt direkt angehören, weil ich es nicht nachgeguckt habe. Es ist in meiner Welt so ein bisschen Survival meets World Building Spiel. Also ich rede von Valheim und Enshrouded. Letzteres spiele ich aktuell wieder mehr, weil da nämlich gerade ein großes Update kam und ein neues Biom rauskam. Es gibt jetzt nämlich eine Eislandschaft und damit verbunden nämlich viele tolle Dinge zu entdecken. Und ich glaube, das ist aus zwei Gründen immer so ein Genre, was ich gerne spiele. Ist das gleiche, warum ich Pen & Paper gerne spiele. Du kriegst einfach so einen Sandkasten vorgesetzt. Du kannst machen, was du willst. Natürlich gibt's Quests, so. Es gibt Quests, es gibt Dinge zu erledigen. Aber wann du was tust, wie du es tust, ist dir vollkommen selber überlassen. Und das ist halt eigentlich, was Spielen angeht, schon eine enorme Freiheit, die du in solcher Art von Titel hast. Und dazu kommt noch dieser ganze Bauaspekt. Ich baue super gerne Dinge und das kann ich da halt auch ausleben. Ja, also da Empfehlung von mir, wenn ihr Bock habt, sowas mal zu spielen, kann ja noch ein bisschen weiter einsortieren. Valheim ist so die Variante, wir sind in der nordischen Mythologie ein bisschen unterwegs und spielen einen Wikinger. Es ist so ein bisschen, wie würde man es nicht, es ist keine Pixel-Optik, es ist dieser Style hat auch einen Namen, ich komme aber nicht drauf, es ist so dieser feinere Pixel-Look von der Optik. Und Enshrouded ist tatsächlich, ich weiß auch nicht, wie es heißt, ne? Und Enshrouded ist dann tatsächlich eher keiner bestimmten Mythologie mehr zugeordnet, das ist einfach ein Fantasy-Setting, würde ich sagen, wo es darum geht, dass die Welt von Shroud, was dann im Deutschen mit Miasma, was so ein giftiger Nebel ist, überzogen ist. Und man muss halt die Welt davon reinigen. Genau. Das ist so das Grundsätzliche und das geile Gimmick bei Valheim ist, bei Enshrouded ist, dass du einen Gleiter hast und immer relativ hohe Aussichtstürme und damit halt durch die Gegend fliegen kannst, was zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel neu war, eigentlich eine Mechanik war, die es so noch nicht gab in der Art Spiel und eigentlich das Spiel sehr bereichert hat.
Map, das ist falsch.
Oh, okay, das da werde ich direkt korrigiert.
Eindeutig aus so Spielen wie zum Beispiel Zelda Breath of the Wild oder so, aber
dieser
Art Spiel ist es tatsächlich eher neu in dieser Survival-Spielart.
Ich wollte gerade sagen, Zelda neu ist ja doch ein anderes.
Das gab es auch schon in anderen, aber es macht tatsächlich wahnsinnig Spaß. Das ist tatsächlich so bei Enshrouded, wenn du mal auf so einem Turm stehst und einer sagt, hey, wir müssen dahin und dann sprechen alle wie Bekloppte von diesem Turm und versuchen dann dahin zu gleiten. Dann gibt's immer diesen einen, der noch nicht den neuesten Gleiter hat und dann irgendwie vorher landet und dann muss man den wieder retten und so. Also es sind einfach so ganz tolle Momente, wenn man das mit irgendwelchen anderen Leuten spielt. Genauso wie Valheim, ich spiele es auch total gern, aber ich bin nicht so der Mensch, der baut. Ich bin dann immer eher so der Mensch, der sagt, oh Matze, ich versuche das zu bauen, kannst du mir bitte helfen, das schaut scheiße aus. Und dann kommt man wieder und aus der kleinen Hütte wurde eine Burg oder so.
Ja, also das ist eigentlich so, wenn wir beide Valheim spielen, ist es eigentlich so, ich fange an, irgendwas zu bauen oder zu sortieren. In der Zeit wird Wally langweilig, dann schnappt er sich das Schiff, dann hört man zwischendurch im Voice immer nur, oh, ah, ups, oh, ha. Und dann wird es irgendwann ein bisschen eng, dann kommt er vielleicht lebendig zurück mit Schiff, wenn es gut läuft. Und in der Zeit habe ich dann irgendwas anderes gebaut, was vorher nicht da stand. Das sind eigentlich so unsere Valheim-Abende.
Also ich spiele mehr Spiele dieser Art, also ich spiele auch mit meinen Kindern Minecraft oder so oder ich bin glaube ich auch in meinem Bekanntenkreis der einzige Mensch, der No Man's Sky spielt. Ich liebe es so, also bei No Man's Sky zum Beispiel diverse Planeten zu entdecken, das ist ja alles zufallsgeneriert, aber es ist tatsächlich irgendwie in keinem Spiel so wie bei Valheim, ich lieb's einfach diese Welt zu erkunden, weil ich kann es auch nicht mehr erklären, warum das bei Valheim so irgendwie anders ist, aber das ist einfach, finde ich, diese zufallsgenerierte Welt ist einfach so gut oder so nett gemacht, dass ich einfach wirklich gerne rumlaufe oder mit dem Schiff fahre und diverse Dinge entdecke oder so für so Momente sorge, wie, oh, ich bin am Rand der Karte angelangt, hey, da ist ja irgendwie wie so ein Wasserfall. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Schiff da hinfahre?
Da runterfahre und schon war so, das Schiff weg. Und Wally.
Ja, genau.
Genau.
Oder aber auch, es gibt auch einen anderen Menschen, der das mit uns spielt, diejenige, die dann auch einfach abhaut und dann erkundest du irgendwie die Welt und stellst fest, oh, hier war schon irgendjemand, oh, hier steht ein Bett, oh, da hat die schon wieder sich eine neue kleine Minibasis gebaut oder so.
Ja, diese Person macht sich dann nämlich auch einfach immer unsichtbar auf der Karte, macht sich aus, dass man sie nicht mehr sieht und dann findet man überall Bauwerke von ihr, weil sie auch schon wieder irgendwo in der Mitte der Welt unterwegs ist.
Macht einfach Spaß.
Ja. Und es sind aber auch, ich finde, diese Spiele werden auch einfach sehr dadurch bereichert, wenn man sie mit Leuten zusammenspielt. Also ich glaube, ich hätte lange nicht so viel Spaß in den Spielen, wenn ich es alleine spielen würde, weil das sehr auch von dieser Gruppenzusammensetzung, Dynamik und dem gemeinsamen Erleben dieser Spielwelt profitiert. Also natürlich ist es kein, man kann es alleine spielen, logisch, aber es wird besser mit mehr Leuten.
Genau.
Hast du momentan irgendein Spiel, was du wieder entdeckt hast oder neu entdeckt hast?
Ich spiele derzeit zwei Spiele tatsächlich abwechselnd. Das eine ist ein brandneues Spiel, das ist Dragon Age Veilguard, weil ich ein großer Dragon Age Fan bin. Ich habe bis jetzt jedes von den Spielen gespielt. Ich habe tatsächlich nicht alle durchgespielt, weil ich weiß nicht mal warum, aber ich liebe dieses Setting. Das ist natürlich jetzt im Neuen ein bisschen anders. Also das Ursprungs Dragon Age war ja so ein eher düsteres Fantasy-Setting, das einfach so mal anders war. Da sind zum Beispiel die Elfen. In Dragon Age 1 waren die Elfen einfach entweder in der Stadt so diejenigen, die in Slums gewohnt haben oder versklavt waren. Oder eben in der freien Natur in Wäldern, aber als Geächtete sozusagen, die da halt wirklich so für sich waren und nicht irgendwie die großen, wie bei Herr der Ringe, die großen Elben, die irgendwie dann in prachtvoller Rüstung heranschweben und keine Ahnung was machen, übertrieben gesagt, sondern das war einfach so ein düsteres Setting und das war einfach ja erfrischend und mal was Neues. Und da bin ich jetzt eben beim letzten Teil hängen geblieben, der einfach jetzt ein bisschen bunter ist wie die anderen Teile davor, was auch so ein bisschen mit der Zugänglichkeit zu tun hat.
Was ich irgendwie mitbekommen habe, sie haben das Kampfsystem umgestellt. Das ist jetzt irgendwie ein actionlastigeres Kampfsystem?
Ja, das wird mit jedem Teil actionlastiger. Also man muss sagen, dass Dragon Age 1 von der gleichen Firma, also von BioWare ist, die ja auch Baldur's Gate 1 und 2 oder 1 geschrieben haben. Also
da bin ich überfragt.
Man merkt einfach so diese und ich glaube sogar Neverwinter Night 1 und man merkt es einfach, dass das so ein bisschen drauf aufbaut, also dieses Runden, eher so Rundenkampfsystem und das wird mit jedem Spiel actionlastiger und Dragon Age Valguard ist ewig, ich würde es als Mischung aus, ich würde es vielleicht so ein bisschen wie, es geht schon so Richtung God of War, würde ich sagen, oder sowas wie Xenoblade Chronicles, wenn es jemand kennt, oder ja, so die Richtung. Also einfach, du hast nicht mehr so dieses Runden-Taktieren. Du kannst zwar auch für einen kurzen Moment die Zeit anhalten und deinen Begleitern Befehle geben, aber das ist dann eher so, wenn man schon bei BioWare ist, eher so Richtung Mass Effect, dass es quasi einfach Echtzeit ist, aber du kannst für einen kurzen Moment die Zeit anhalten, kurz nachdenken und deinem Begleiter sagen, greif den an oder wirk jetzt die Fähigkeit sozusagen.
Okay.
Es wirft natürlich viele Dinge so ein bisschen über den Haufen von den vorherigen Spielen. Es gab ja auch den Vorwurf, dass es so ein bisschen, eigentlich will ich gar nicht auf das Thema eingehen, aber man kann es ja trotzdem erwähnen. Es gibt natürlich immer diese Menschen und das kann ich euch gleich mal sagen, dass ihr bei uns an der falschen Stelle seid, die Spielen immer so eine Wokeness vorwerfen. Bei Dragon Age liegt es einfach nur dran, dass du deinem Charakter bei der Erstellung Narben im Brustbereich geben kannst, sozusagen, für so eine, das quasi stehen soll für so eine Geschlechtsumwandlung. Okay. Für Menschen, die sich da mit sowas identifizieren, was jetzt natürlich, man kann sich schon fragen, was macht das mit so einem Setting, aber viele Menschen tauchen einfach in so ein Spiel ein und spielen halt einfach eine Figur, mit der sie sich identifizieren. Und wenn das dazu gehört, dann ist es so. Und mich stört es auch nicht, weil ich muss es ja nicht machen, wenn ich es nicht
spiele. Genau, das steht dir ja frei.
Genau, aber jetzt zum Beispiel das mit den Elfen in dem Spiel, also momentan bei dem Stand, wo ich bin, fällt es nicht mehr ganz so auf, dass die zum Beispiel so am Rande der Gesellschaft sind, wobei man natürlich in einem anderen Teil der Welt ist. Also die Welt heißt Tedas, was eigentlich für The Dragon Age Setting ist, also eine Abkürzung.
spannend.
Ja, wieso? Wieso nicht mal so zu Namen kommen für?
Ja, finde ich gut.
Wenn man sich Fantasy-Bücher oder Spiele liest, denkt man sich oft, wo kommen diese Namen her?
Ich wollte gerade sagen, der Name ist aber trotzdem noch so treffend, dass wenn man es nicht wüsste, würde man es einfach akzeptieren als Namen für eine Welt. Genau. Also, ist ja kein Buchstabensalat, es gibt ja sogar noch ein Wort, was sinnig klingt.
Genau. Und von der Story her geht's da so ein bisschen drum, es gibt einen Charakter aus dem Vorgängerspiel, der heißt Solas, ist ein Magier oder man bekommt ihn zumindest als Magier vorgestellt und er stellt sich dann raus als ein sehr alter Elf, der eigentlich als Elfengott bezeichnet wird, Fenharel, der Dreadwolf heißt es im Englischen, der dafür verantwortlich war, dass die Welt in Dragon Age dazu muss man noch sagen, die Welt ist aufgeteilt sozusagen. Es gibt die sichtbare Welt und es gibt so eine Art, wie heißt denn das im... Man muss dazu sagen, ich spiele immer auf Englisch, weil ich einfach irgendwie manchmal ich mag ganz oft die Synchronstimme nicht, weil die so viel von der Atmosphäre wegnehmen oder so. Also falls ich immer mit englischen Begriffen um mich werfe, es kommt davon. Es gibt diesen Schleier sozusagen, der die, die Nebelwelt, also die, da wo die Dämonen wohnen sozusagen von der echten Welt trennt. Und er war so dafür verantwortlich, weil er alte, auch Elfengötter, aber eigentlich waren es nur relativ mächtige Elfenmagier, in diese Welt eingesperrt hat, also in diesem abgetrennten Teil und sozusagen die Magie so ein bisschen aus der Welt vertrieben hat. Es gibt natürlich Magier, auch sehr mächtige Magier, aber eigentlich würde die Welt ganz anders ausschauen, wenn der Schleier weg wäre. Und das fängt damit an, dass die Prämisse ist, dass du versuchst, ihn aufzuhalten, den Schleier zu zerstören, weil nämlich dann vermutlich viele Menschen auf der Welt sterben würden, weil dann eben die ganzen Dämonen aus der Schleierwelt einfach auf die Menschheit losgelassen wird. Und innerhalb von der ersten Stunde, deswegen sehe ich das jetzt nicht als Spoiler, schaffst du das auch, ihn aufzuhalten, lässt aber dabei zwei von diesen alten Elfenmagiern frei, die dann auf Tedas losgelassen werden und ordentlich Chaos anrichten.
Da kriege ich Supernatural Vibes für alle, die die Serie geguckt haben.
Ja.
Das Tor zur Hölle würde aufgemacht.
Genau, das zweite ist, das ich gerade spiele, ist Horizon Zero Dawn, die Remaster-Version. Auch weil ich einfach diese Prämisse von dem Spiel super interessant finde. Also wer es noch nicht gespielt hat und jetzt von dem großen Story-Twist, der auch aber eigentlich in den ersten paar Stunden kommt, nicht gespoilert werden will, hört jetzt mal kurz die nächsten zwei Minuten weg, aber so das Setting. Also Matze, willst du noch spielen?
Ja, ich will es noch spielen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss dann weghören. Nein, ist gut, wenn es in den ersten zwei Stunden passiert, kannst du schon weiterreden.
Nee, im Endeffekt baut es halt darauf auf, dass du spielst, Aloy heißt die Dame vom Nora-Stamm und du kommst eigentlich relativ schnell drauf, dass du scheinbar in einer fernen Zukunft spielst, der Menschheit, die von, wo die Welt nicht von Tieren, also es gibt schon ein paar wenige Tiere, aber hauptsächlich von Maschinen bevölkert ist und du versuchst halt rauszufinden, warum werden die Maschinen immer tödlicher und gefährlicher, und ganz speziell Aloy versucht rauszufinden, weil sie wird als mutterlos bezeichnet und es kommt dann auch irgendwann raus, also sie versucht quasi rauszufinden, wer ist ihre Mutter und was ist passiert eigentlich gerade mit der Welt. Und dieses Setting in so einer postapokalyptischen Zukunft, das liebe ich auch, das ist so die zweite Richtung, die ich gern spiele, sowas wie Cyberpunk, sowas in der Zukunft, einfach irgendwie rumspinnen und so, das mag ich. Und das ist
bei Zero Dawn
auch.
Ich finde halt immer so, das ist so dieses Utopische, ne? Mhm. Das ist einfach so das, was am weitesten weg ist von der Realität. Das finde ich immer spannend.
Und du kannst riesige Roboter vermöbeln, also bitte. Also die wie Tiere sind, die sind alle irgendwelchen Tieren nachempfunden. Aber genau, ich rede jetzt nicht weiter, weil ich dann spoilere ich dich jetzt nicht. Man kann natürlich sagen, es ist so eine typische Open World, so ein bisschen, fast schon ein bisschen Ubisoft-mäßig, wo es ja viele Menschen gibt, die das eher nicht so mögen, aber man muss nicht alle Ecken erforschen. Natürlich macht es einen ein bisschen stärker und ich mache das irgendwie, ich kann es auch nie abstellen. Aber es gibt auch viele interessante Dinge zu finden. Zu Dragon Age kann man noch sagen, dass das nicht so Open-World-mäßig ist, sondern die haben da wieder so ein bisschen zu dem Mass-Effect-Style von eher so schlauchartigen Levels zurück, also sind da drauf zurückgekommen. Was auch gut ist, weil einfach dann so bestimmte atmosphärische Momente einfach dichter sind, weil das natürlich alles besser gescriptet werden kann, wenn du in einem Schlauchlevel unterwegs bist. Aber es gibt auch noch diverse kleine Open-World-Karten, wo du selber erkunden kannst und es lohnt sich auch, das zu tun.
Ja, manchmal kann ja auch, also das ist zumindest mein Gefühl mittlerweile, dadurch, das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir mit Open World groß geworden sind und die Open Worlds immer größer geworden sind. Ich finde, manchmal kann eine Open World im klassischen Sinne auch sehr erschlagend sein, weil du einfach so ein, du hast dann so einen kleinen aufgedeckten Fleck und du zoomst dann mal raus und denkst dir so, uff, das ist ganz schön viel, was ich hier entdecken muss. Weißt du, wie ich meine? Also manchmal finde ich auch so Schlauchlevel, die einfach begrenzt sind, in dem Handlungsrahmen kannst du dich bewegen, auch mal ganz nett. Ich will jetzt nicht Open Worlds verteufeln damit, um Gottes Willen. Sie haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Es gibt viele Spiele, die davon sehr profitieren, sei es mal auch zum Beispiel in GTA oder so. Das würde in einem Schlauchlevel nicht funktionieren. Oder auch meine Survival-Spiele. Die müssen auch in so einem Sandbox-Open-World-Gefüge einfach existieren, sonst funktionieren sie nicht. Aber ja, es hat beides seinen Reiz. Das will ich damit sagen, glaube ich.
Genau, da ist eben der Unterschied. Oh, ich weiß noch, dieser Moment, 11.11.2011, nach Mitternacht, wo wir, da habe ich damals noch in so einem Art, ja, keine Ahnung, wir waren zu 10, haben wir da gewohnt, wir waren in so ein Haus, das ist so eine Art Wohnheim, Studentenwohnheim, und das ist der Tag, wo Skyrim erschienen ist und ich hatte mir das quasi vorbestellt und ich hatte den Rechner im Wohnzimmer stehen und so und wir saßen dann irgendwie zu fünft oder so im Wohnzimmer, quasi das Spiel gestartet und gemeinsam einfach an, ja, da, und da kannst du auch ja einfach, du kannst ja da auch einfach hinlaufen, wo du willst am Anfang, und da war das tatsächlich einfach noch so ein magischer Moment.
Ja. Heute ist es eigentlich normal. Du machst ein Spiel auf, wo du weißt, hat eine Open World und dann ist es so.
Genau.
Das stimmt.
Das zweite Spiel, wo das, finde ich, noch gut funktioniert hat, also wo es auch noch mal ein bisschen was anderes war, das war Zelda Breath of the Wild, weil es einfach für ein Zelda-Spiel was komplett Neues war. Vorher haben ja alle Zelda-Spiele immer ein damit du G zu A, damit du Gegenstand B bekommst, um Ort C aufzusperren und dann, ja. Und hier ist es tatsächlich einfach so, du kannst hingehen, wo du willst. Da hat es noch gut funktioniert. Da gab es auch super viel zu entdecken und der Nachfolger auch, weil da kam nämlich noch nicht nur die normale Welt, die einfach sich verändert hat, da kam auch noch die Unterwelt und so eine Art Himmelswelt dazu. Die einfach aus technischen Gründen, also es war wohl ursprünglich so geplant, der erste Teil schon, aber die haben dann einfach sich gedacht, okay, jetzt machen wir erst den ersten und packen dann alles, was wir eigentlich gern hätten, in den Nachfolger. Und ja, das ist einfach so ein bisschen diese Nintendo-Magie, würde ich sagen.
Ja, und ich finde halt, also tatsächlich zwei große Spielmarken, die da auch noch ist, halt alles, was so in Richtung GTA geht. Und da meine ich jetzt im Entferntesten halt auch so, Cyberpunk zum Beispiel ist ja letztendlich vom Spieltyp auch ein GTA mit Story, mit mehr Story so, aber von dem Aufbau her, du hast einfach eine riesige Stadt, die du erkunden kannst und der du dich auch frei bewegen kannst. Bei diesen Spielen finde ich es auch einfach, das funktioniert es einfach sehr gut. Da ist es sehr plausibel, dass du einfach eine offene Stadt hast, um dich da drin einfach auszutoben, so. Ne, also das, und das fing ja schon das erste GTA war eigentlich schon so, natürlich war es da sehr klein und von oben, es war eine 2D-Perspektive, aber selbst da war es in dem Sinne eine Open World, weil du konntest dich auf der kompletten Karte frei bewegen und das ging mit GTA 2 weiter und bis heute mit allen GTA-Teilen so, ne?
Genau. Den Aspekt, den ich nicht so mag bei so Spielen, und das hat auch, da ist ja Bethesda mit Skyrim und das gab es auch schon bei Morrowind, bin ich mir nicht sicher, aber bei Oblivion zum Beispiel, dass egal wo du hingehst, die Charaktere sind immer ungefähr so stark wie du. Und das, finde ich, zerstört ein bisschen die Atmosphäre, weil wenn ich rumgehe und dann habe ich irgendwann so eine wahnsinnig einzigartige Rüstung und ein richtig mächtiges Schwert an und treffe dann irgendwie auf Banditen, die auf einmal auch irgendwie verzauberte Rüstung und sonst was anhaben, denke ich mir, ja, aber warum?
Ja, genau.
das löst zum Beispiel Zelda ein bisschen besser, weil da gibt es diese Blutmondphasen und mit jedem Blutmond werden, da musst du dir so ein bisschen vorstellen, dass zum Beispiel so einfache Goblins sind in Farben unterteilt. Die ersten sind die Grünen, die sind die Schwächsten und ich glaube, das geht bis zu Silber oder so. Und aus dem Grünen wird dann Roter und das heißt, er ist stärker. Aber wenn du den besiegst, also alle Gegner, die du besiegst, tauchen als stärkere Gegner wieder auf. Und wenn du den letzten besiegst, dreht sich das Ganze wieder so ein bisschen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wenn nicht, korrigiert mich einfach.
Ja. Ja, Okay, das sind also so deine beiden Spiele momentan, die du zockst.
Genau.
Ich hätte noch einen kleinen Brettspieltipp. Also, na, es ist ein Kartenspiel. Ein kleinen Kartenspieltipp für den nächsten Spieleabend bei euch am Tisch. Das habe ich mir nämlich neues gekauft in einem Spieleladen auf Empfehlung der Besitzerin. Und das ist wohl auch relativ neu. Es nennt sich The Gang. Finde ich sehr gut, finde ich sehr lustig. Ist, sie selber schimpft sich als, es ist ein kooperatives Poker. und zwar funktioniert es so, du hast ein normales Pokerdeck, du spielst eigentlich basically normale Runden Texas Hold'em. So, zwei Karten, drei Karten liegen in der Mitte, noch eine kommt dazu, noch eine kommt dazu. Mit der Besonderheit, dass in jeder Runde, also wenn du deine zwei Handkarten hast, wenn die drei in der Mitte liegen und wenn jeweils eine dazugekommen ist, gibt es eine Einschätzrunde. Und zwar müssen sich die Spieler einschätzen, wer wohl das schlechteste und wer das beste Blatt hat. Wäre ja einfach, wenn man einfach sagen könnte, was man hätte. Man darf natürlich mit keinem Wort etwas über seine eigene Hand verraten. Man darf nichts bestätigen, was andere vermuten. Man darf nichts dementieren. Man darf einfach keine Stellung beziehen dazu, was man selber auf der Hand hat. Man darf natürlich Vermutungen zu anderen Händen anstellen. Die darf derjenige halt nicht kommentieren. Und man nimmt sich dann immer so Pokerchips mit den Sternen von 1 bis, je nachdem wie viele Spiele ihr seid, bei 6 Spielern 6. Und diese, das gibt einem halt, sagt dann an, wo man sich einschätzt. Ne? 1 schwächste Hand, 6 stärkste Hand. Die nimmt man sich aus der Mitte und wenn jeder sich hier einen genommen hat, dann geht's praktisch in die nächste Runde. Das geht so lange, bis halt alle Karten auf dem Tisch liegen. Dann kommt die Entscheidungsrunde. Da wird dann geguckt, ob man sich in der letzten Runde richtig entschieden hat. Nur die zählt dann am Ende auch. Und sind alle richtig in der Reihenfolge, dann darf man so einen Schatztresor umdrehen, also eine Tresorkarte öffnen. Ist man falsch, dann hat man einen Alarm ausgelöst. Das Setting dahinter ist nämlich eigentlich, dass man Bankräuber ist und man räumt natürlich Banktresore aus. Und wenn man es richtig macht, hat man einen Tresor von dreien geplündert. Wenn man es falsch macht, einen von drei Alarmen ausgelöst. Hat man alle drei Tresore geschafft, ist das Spiel vorbei, man hat gewonnen. Hat man dreimal Alarm ausgelöst, ist das Spiel vorbei, man hat verloren. So. Und das ist tatsächlich erstmal ein sehr simples Spielprinzip. So, man muss natürlich ein bisschen wissen, wie Poker funktioniert. Man hat aber auch Erklärungskarten dabei, welche Hand wie stark ist. Und es ist ein erstaunlich interessanter Anreiz, mit Leuten darüber zu diskutieren, ohne etwas sagen zu dürfen, ob seine eigene Hand wohl stark oder schwach im Verhältnis zu dem anderen ist. Und es ist besonders spannend. Irgendwann hat man so Runden, wo sich einer eh immer die höchste Nummer nimmt, weil er halt irgendwas getroffen hat und eine richtig gute Hand hat. Spannender wird es aber bei denen, die sich darum streiten, wer wohl der Schlechteste ist. Weil die haben ja alle schlechte Karten auf der Hand. Aber was ist jetzt von den schlechten Karten das Schlechteste und was ist von den schlechten Karten das Beste? Das ist dann schon, weißt du, das ist schon, da fängt es dann an, irgendwann schwierig zu werden auch. Es gibt dann irgendwie noch einen erweiterten Modus, wo man noch Zusatzkarten hat in Form von so Items oder Personen und je nachdem, ob man dann einen Tresor, also die erste Runde wird normal gespielt, je nachdem, ob man dann einen Tresor oder einen Alarm ausgelöst hat, bekommt man entweder beim Alarm ein Goodie, was einem irgendwas hilft, oder bei einem Tresor eine Person, die einem die nächste Runde ein bisschen schwieriger macht und Einschränkungen dann mit sich bringt, zum Beispiel. Finde ich erstaunlich leicht zu erklären, erstaunlich schnell kommt man ins Spielen und es ist irgendwie lustig. Also wir haben es jetzt schon in diversen Personenkonstellationen gespielt und es hat immer gut funktioniert, auch wenn wir haben glaube ich noch nie nicht verloren bisher, aber es hat immer Spaß gemacht, großen Spaß gemacht. Kann ich euch sehr empfehlen.
Genau, ich habe noch ein Spiel mitgebracht, das ist jetzt ein ich nenne es mal ein Ü18-Pärchen-Tipp. Meine Frau hatte nämlich vor kurzem Geburtstag und ich habe ihr ein Spiel geschenkt, das heißt Surft, das aus zwei Kartendecks besteht, die man, wie erkläre ich das? Also wir spielen das Spiel insgesamt ungefähr ein halbes Jahr, so einen Zeitraum haben wir uns ausgemacht. Man bekommt Karten und ich lese euch mal eine vor, dann checkt ihr schon, wie das Spiel funktioniert. Und das ist nämlich die achtsame Auszeitkarte. Ich spüre, dass du kurz vorm Ausrasten bist. Bevor du komplett die Kontrolle verlierst, möchte ich dir diese Karte geben. Ich erwarte 10 tiefe Atemzüge, gefolgt von einem lauten Om. Danach wirst du dich wieder ganz gechillt fühlen. Oder zweites Beispiel, die Futterneidkarte. Meine Essenswahl hat sich leider als Fehler erwiesen. Es schmeckt scheiße und dein sieht köstlich aus. Wir tauschen. Nimm diese Karte und gib mir dein Essen. Jetzt.
Das Spiel brauche ich unbedingt. Da Coco den Podcast wahrscheinlich nicht hören wird, brauche ich nachher. Wie hieß das?
Surft. Also S-E-R-V-D.
Ja, genau. Wie serviert. Okay.
Das funktioniert. das funktioniert so, es gibt einfach ganz viele Karten, auch so Karten natürlich wie, die wilde Wochenende-Karte, du bist dran, ein Wochenendabenteuer zu planen. Also man gibt einfach die Karte und sagt, okay, du planst jetzt ein Wochenendabenteuer und dann machen wir das sozusagen. Man macht sich einfach einen Zeitraum aus, muss natürlich die Karten immer dabei haben, kann die Karten dem anderen hindrücken und derjenige muss es machen. Und wenn er es nicht machen will, darf ich aus seinen Karten einfach eine rausziehen.
Die du dann nimmst sozusagen auf deine Hand?
Nee, die kommt einfach weg aus dem Spiel sozusagen.
Ach so, du klaust ihm sozusagen eine.
Genau, es gibt eine Karte, wo man die mal... die alle anderen, also die quasi die anderen Karten übertrumpft, wo man quasi eine Karte abwenden kann mit dieser Karte, dann kommt die natürlich auch weg. Aber ich bin gespannt, wie es wird und ja, wie es so ankommt. Also ich habe auch eine Karte, wenn es sie krantig ist, wo sie sich unter den Küchentisch setzen muss, bis ich denke, dass sie sich wieder beruhigt hat. Und es ist natürlich in solchen Situationen ja.
Die Karten habt ihr, also das war ja ein Stapel, es sind zwei Stapelkarten, oder?
Genau. Ich halte es mal in die Kamera, das sind ziemlich viele Karten.
Sind es zweimal die gleichen Stapel?
Nee, das sind unterschiedliche. Und wenn man es einmal gespielt hat, kann man quasi tauschen und es nochmal machen.
Ah, und ihr habt einfach random entschieden, wer welchen Stapel kriegt?
Nee, das hat das Spiel vorgegeben. Wer am besten seinen Ellbogen ablecken kann oder am weitesten vorkommt, kriegt Stapel 1 und ansonsten kriegt man Stapel 2. Wie es halt immer so ist in Spielen.
Es ist wie bei Munchkin, wo drin steht, findet irgendwie eine Art und Weise, wer anfängt.
Genau.
Okay, das finde ich aber sehr cool, weil das irgendwie so ein bisschen einfach Spielen im Alltag ist und irgendwie auch bestimmt zu lustigen Situationen führt.
Ja.
Das ist echt gut, das merke ich mir. Weihnachten steht ja vor der Tür.
Ja,
auch da vielleicht mal die erste Umfrage an die Community, weil wir wollen ja mit der Community interagieren. Was sind eure, es ist noch ein bisschen hin, nichtsdestotrotz stelle ich die Frage jetzt schon, weil dann kann man sich vielleicht über das eine oder andere noch unterhalten, bis es soweit ist. Was sind eure Top 3 Spiele für die Feiertage? Also für die Weihnachtsfeiertage. Die Frage geht auch an dich. Du kannst sie aber mitnehmen. Die Frage nehme ich mir dann nämlich auch mit, weil sie mir gerade spontan eingefallen ist. Und da würde ich sagen, reden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall drüber. Über deine und meine Top 3. Vielleicht matcht sich da ja auch was ich mir vorstellen könnte. Spiele für die Feiertage. Und vielleicht auch das ein oder andere von euch. Vielleicht gehen wir da dann schon live auf die ein oder andere Antwort von euch rein. Schreibt mal welches und vielleicht auch ein, zwei Sätze dazu, warum. Was ihr damit verbindet, warum ihr meint, es passt immer sehr gut zu den Feiertagen. Das würde mich sehr interessieren. Weil bei mir haben die Feiertage irgendwie immer so einen Spiel-Vibe. Also ich spiele da unglaublich gerne Brettspiele. Das ist auch einfach so dieses wahrscheinlich, weil man viel isst an Weihnachten und dann irgendwie abends noch gemütlich beisammen sitzt, Menschen trifft, die man sonst nicht so oft sieht oder so viel sieht und dann einfach mit denen spielt. Das finde ich immer schön.
Ja.
Hast du noch was?
Nö. Ich wollte jetzt sagen, das mal erstmal zu uns. Wir haben uns sehr viel geredet.
Genau.
Dafür, dass wir gesagt haben, ja, das wird bestimmt keine Stunde, haben wir die Stunde jetzt irgendwie gut voll.
War es eine Stunde? Genau.
Ihr könnt gerne einfach Fragen stellen, was ihr gerne noch wissen würdet, aber das ist jetzt mal so ein grober Überblick über Dinge, die uns interessieren, Dinge, über die wir sprechen wollen. Wir nehmen auch gerne Vorschläge an. Das haben wir auch schon immer irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, ob wir sowas wie Spielempfehlungen, wahrscheinlich jetzt eher erstmal nicht, wenn wir irgendwelche Spielvorschläge, schaut euch das mal an oder so. Ja, ihr könnt es mal posten, mal gucken, was draus wird.
Ich wollte gerade sagen, postet es, wann wir es annehmen, ist dann die Frage. Ne? Unsere Zeit ist halt auch begrenzt, aber vielleicht kommen wir dann mal drauf zurück. Wir werden vielleicht mal querlesen, drüber lesen, wenn da irgendwie was Cooles bei ist, was hängen geblieben ist. Oder vielleicht sogar ein Spiel dabei ist, wo wir eh schon mal selber auf dem Schirm hatten. Na, das könnte was sein und ihr es vielleicht nochmal empfehlt. Vielleicht gehen wir dann drauf ein oder so. Je nachdem, da sind wir auch selber nicht so festgelegt. Fühlt euch frei, jederzeit mit uns zu teilen, was euch im Bereich Spielen auf der Seele brennt.
Genau. Dann in diesem Sinne war das die erste Folge Pixel und Papier. Wir hoffen, dass wir euch wieder sehen. Nein, dass ihr natürlich wieder die nächste Folge euch anhört.
Ja, wir hören euch auch nicht. Wir hoffen, dass ihr uns wieder hört. Das wäre eigentlich die richtige Verabschiedung.
Ich weiß nicht, wie oft wir bei unserem alten Podcast liebe Zuschauer gesagt haben oder sowas in der Art. Viel zu oft, aber es kommt nicht automatisch. Und auch wenn es ein neuer Podcast ist, möchte ich jetzt für alle, die aus dem alten Podcast kommen, ein allerletztes Mal sagen, also uns eine übliche Verabschiedung. Macht's gut, wir hören uns in der nächsten Folge und Augen auf, Hüter.